Knechtes Davids willen, den ich erwählt habe und der meine Gebote und Rechte gehalten hat. Siehst du? Da geht sogar ein Segen noch auf den Sohn über. Ja? Der Sohn hat noch einen Vorteil von dem Glauben des Vaters. Seht ihr? Obwohl er ein Götzenanbeter ist. Ihr seht also, wie geduldig Gott ist. Aber aus der Hand seines Sohnes will ich das Königtum nehmen und will dir 10 Stämme und seinem Sohn einen Stamm geben, damit mein Knecht David vor mir einen Leuchter habe alle Zeit in der Stadt Jerusalems, die ich mir erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. So will ich nun dich nehmen, dass du regierst über alles, was dein Herz begehrt, und König sein sollst über Israel. Hier wird Israel als das Israel der 10 Stämme bezeichnet. Wirst du nun gehorchen allem, was ich dir gebieten wäre, und in meinen Wegen wandeln und tun, was mir gefällt, und meine Rechte und Gebote halten, wie mein Knecht David? Ihr stellt also fest, dass es hier ein bedingtes Königreich ist. Wenn du das tust, dann werde ich das tun. Wenn du das nicht tust, dann kann ich das nicht tun, dann muss ich was anderes tun. Das sind also jetzt die Bundessegnungen und Bundesflüche, auf die hier eingegangen wird, die wir hier nachgelesen haben im Deuteronomium und das heißt im 5. Buch Mose und im 3. Buch Mose. So geht es hier Vers 39, will das Geschlecht Davids deswegen demütigen, doch nicht für alle Zeit. Salomo aber trachtete danach, Jerobeam zu töten. Ja, so, da machte sich Jerobeam auf und floh wohin? Zum Shishak, runter nach Ägypten. König, der berühmte König Shishak, und blieb in Ägypten, bis Salomo starb. So, und so geht die Geschichte weiter. Ihr könnt dann weiterlesen, wie das geht. So, Salomo. Wir haben also David. 3, 4, das ist also hier ist Nummer 5. Beispiel Nummer 5. Wir sind also hier, wird eine Vorhersage, eine Weissagung gemacht. Und wenn Salomo stirbt, nach 40 Jahren, trennt sich das Reich. Das Reich trennt sich 971. 971 vor Christi Zeit trennt sich das Reich in das Nordreich und Südreich. Von da ab gibt es dann 2 Reiche, die 10 Stämme des Nordens, der eine Stamm des Südens, der sich dann erweitert durch Benjamin. Gut, so liegt die Sache also, wie sie hier beschrieben ist. Beispiel Nummer 5. Jetzt Beispiel Nummer 6. 1. Könige 13, Verse 2 und 32. 1. Könige 13, gleich hier auf der anderen Seite, Vers 2. Lesen wir auch Vers 1. Und siehe, ein Mann Gottes kam von Juda. Nebenbei zu erwähnen, die Bezeichnung Mann Gottes wird oft gebraucht für einen Propheten im Alten Testament. Propheten im Alten Testament kann man als Prophet bezeichnen, als Seher bezeichnen, als Mann Gottes bezeichnen. Hier wird Mann Gottes gebraucht. Kam von Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, während Jerobeam noch auf dem Altar stand und opferte. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sprach: Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, es wird ein Sohn nach dem Hause David geboren werden, mit dem Namen Josia. Der wird auf dir schlachten, die Priester der Höhen, die auf dir opfern, und wird Menschengebein auf dir verbrennen. Was war dem Jerobeam sein Problem hier? Was war sein Fehler? Was hat der Jerobeam verkehrt gemacht? Der König, was hat er gemacht? Er hat Heiligtümer gebaut, also das Zentralheiligtum Jerusalem wurde damit geschwächt. Was hat er noch getan? Er hat fremden Göttern geopfert. Was hat er noch getan? Ein König ist nicht Priester. Er hat das Priesteramt ausgeführt. Ihr seht also, der hat sich wirklich groß gemacht. Obwohl Gott ihm gesagt hat, dass er der König über die Zehn sein muss, warum hat er sich denn noch größer gemacht? Das ist das ganze Problem der Menschen. Sie sind nicht zufrieden mit dem, was Gott ihnen gibt. Gibt es das auch heute noch? Das gibt es in Amerika, kann ich euch sagen. Deutschland gibt es das nicht, weil wir gründlich sind hier. So, wollen hoffen, dass es das hier nicht gibt. Aber leider sind die Menschen überall gleich. Ob sie Juden oder Nichtjuden sind, die menschliche Natur ist gleich. Stimmt das? Leider. Es ist wahr. Aber wir sollen ja davon lernen hier. So, Vers 32 im gleichen Kapitel. Denn es wird sich erfüllen, was er gerufen hat gegen den Altar in Bethel auf das Wort des Herrn hin und gegen alle Heiligtümer auf den Höhen, die in den Städten Samariens sind. So, das ist jetzt hier 971. Jetzt sind wir hier 971. Hier kommt jetzt Beispiel Nummer 6. Fängt hier an. Hier wird jetzt eine Weissagung gemacht gegen den Jerobeam, der das Nordreich eingenommen hat. Wollen wir das vielleicht mal hier anfangen? Das ist das Nordreich. Ja? Das Nordreich kommt zu Ende in welchem Jahr? 722 vor Christi Zeit geht das zu Ende. Das Südreich besteht weiter und dann geschieht was. Das müssen wir jetzt nachlesen. Habt ihr festgestellt, dass hier eine Weissagung mit einem Namen gegeben worden ist? Da gibt es nur zwei Beispiele dabei in der Bibel, außer Jesus Christus, wo eine Weissagung mit einem Namen gegeben worden ist. Jahrhunderte in diesem Fall, bevor diese Person mit diesem Namen geboren wurde und genau das machte, was gesagt worden ist. Jahrhunderte vorher. Das ist nicht logisch. Lässt sich nicht menschlich erklären. Ist auch nicht zufällig. Lässt sich auch nicht vom Zufall her erklären. Das ist Gottes Vorherwissen. So, lest mal nach hier. Habt ihr noch, wo steht der Name drin, in welchem Text? Ist es in Vers 32? Oder ist es in Vers 2 oder 3? In Vers 2. Mit Namen Josia steht es drin. Hier ist der Name angegeben. Der Name wird ungefähr 971, 970, da ist das geschehen, gleich zu Anfang, wo er die Heiligtümer im Norden und Süden in Dan und unten im Süden Bethel gebaut hat. Und da ist er auf dem Altar drauf und der Mann Gottes kommt und sagt, hör, so wird's gehen. Da kommt ein Mann. Da wird einer kommen. Und jetzt 2. Könige 23, Vers 16 wird auf diesen Text wieder hingewiesen. 2. Könige 23. Wir sind also jetzt weiter später dran, 2. Könige 23, da ist der Bericht gegeben von diesem König Josia. Spricht man den Namen so aus im Deutschen?
Ja.
Ja? Ah, wir sollten das alles hebräisch aussprechen, dann wäre das viel einfacher. Die Amerikaner haben so eine komische Aussprache, die Spanier eine andere komische Aussprache, die Perser, die sprechen das bestimmt richtig aus. Josia, sieh. Josia. Also auf dem I, Josia. Aha. Was heißt Josia? Der Herr wird euch retten. Da kommt Jesus her, vom ersten Teil dieses Namens. Und das Ia ist Yahweh, ist eine Abkürzung für Yahweh. Yahweh rettet. Ja, das ist ein sehr schöner Name.
Ja.
Aha.
Ja, Jehova.
Nein, kein Jehova im Persischen. Yahweh. Haben die auch das verkehrt zusammengesetzt?
Ja.
Haben sie auch gemacht. Naja. Ja, anscheinend nicht. Vers 16. Wenn wir Zeit hätten, sollten wir alles lesen. Und Josia wandte sich um und sah die Gräber, die auf dem Berge waren, und sandte hin und ließ die Knochen aus den Gräbern holen und verbrannte sie auf dem Altar. Und machte ihn unrein nach dem Wort des Herrn, das der Mann Gottes ausgerufen hatte, als er es verkündigte. Das war 622. Alles. So ungefähr 622, 20 rum. So, 971, 622, wie viele Jahre liegen dazwischen? Ungefähr? Na, von 970 bis 622, wenn ihr mir so Geld rausgeben würde, wenn ich euch 922 Mark geben würde und... So, von 970 ungefähr bis auf 620 sind wie viele Jahre? So um 350 Jahre rum. So 350 Jahre früher wird ein Name ausgesprochen, der genau das tut, was er später tut. Das ist ungeheuerlich. Wer ist der andere Name im Alten Testament, den Gott gegeben hat? Kyros. 150 Jahre später kommt der Kyros. Ich hatte einen Lehrer auf Andrews, dessen Name ich nicht erwähnen will, weil er manchen euch bekannt sein könnte. Der konnte das nicht annehmen, dass Gott vorher einen Namen sogar weiß. Sondern dieser Lehrer sagte zu uns, in unserer alttestamentlichen Klasse, sagte er, die Namen hat man später dazugesetzt. Hat er gesagt. Hat er behauptet. Aber das ist seine Ansicht. In meiner Bibel steht der Name schon vorher drin und dann steht er hinten nach wieder drin und da steht drin, dass es so war und dann war das so. Da braucht man nichts dazusetzen und braucht nichts abstreichen. So. Jetzt war dieses das sechste Beispiel, ja? Jetzt schreiben wir mal den Josia hier rein, damit wir wissen, worum es geht. Das ist also die Zeitspanne hier. Wir schreiben Josia. Gut, wissen wir, worum es geht. Den Text habt ihr. Es ist also wieder eine Langzeitprophezeiung mit einem Namen, ohne genau die direkte Langzeitprophezeiung mit Jahren zu bestimmen. Siebtes Beispiel. Ein Prophet, der ungehorsam war, soll auf eine bestimmte Art und Weise bestraft werden, und das ist in 1. Könige 13 berichtet, im 17. Vers. Ihr könnt euch bestimmt noch an diese Geschichte erinnern. 1. Könige 13, Vers 17. Denn es ist zu mir geredet worden, durch das Wort des Herrn, du sollst dort weder Brot noch Wasser trinken, weder Brot essen noch Wasser trinken, du sollst nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist, wird hier vorhergesagt. Und dann lest den 22. Vers, und umgekehrt bist, Brot gegessen hast und Wasser getrunken an dem Ort, von dem ich dir sagte, du sollst weder Brot essen noch Wasser trinken, also hat es doch gemacht. Der war also ein normaler Mensch, muss ein sturiger Mensch gewesen sein oder ein hungriger Mensch oder was. So soll dein Leichnam nicht in deiner Väter Grab kommen. Boah, das ist etwas sehr Unangenehmes für die alttestamentliche Zeit. Und dann unten im Vers 26, aber ihr wisst ja, was passiert ist. Was passiert? Ein Löwe ist gekommen und hat ihn aufgefressen. Nur geschlagen. Und was ist mit dem Leichnam passiert? Als der Prophet hörte, der ihn zurückgeführt hatte, Vers 26, sprach er, es ist der Mann Gottes, der dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen ist. Darum hat ihn der Herr dem Löwen gegeben. Der hat ihn zerrissen und getötet nach dem Wort, das ihm der Herr gesagt hat. So, das hat sich also sofort befürwortet oder erfüllt. Keine Langzeit hier, sondern direkt, schnell, genau. Beispiel 8. Ahia sagt das Ende der Dynastie von Jerobeam voraus in 1. Könige 14. Vers 10 bis 14. Darum siehe, ich will Unheil über das Haus Jerobeams bringen und ausrotten von Jerobeam alles, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel, und will die Nachkommen des Hauses ausfegen, wie man Unrat ausfegt, bis es ganz mit ihm aus ist. Wer von Jerobeam stirbt in der Stadt, den sollen wen fressen? Die Hunde fressen. Es wird ihnen also kein Begräbnis gewährt. Wer aber auf dem Felde stirbt, was soll mit dem passieren? Da gibt es keine Hunde, sondern gibt es die wilden Vögel, die Aasgeier. Denn der Herr hat's geredet. So mache dich nun auf und geh heim. Und wenn dein Fuß die Stadt betritt, wird das Kind sterben. Und es wird ihm ganz Israel die Totenklage halten, und sie werden ihn begraben, denn dieser allein von Jerobeam wird zu Grabe kommen, weil der Herr, der Gott Israels, etwas Gutes an ihm gefunden hat im Hause Jerobeams. Kapitel 15, kommt die Erfüllung. Kapitel 15, Vers 29. Als er nun König war, erschlug er das ganze Haus Jerobeams. Das war der Sohn Jerobeams. Er ließ auch nicht einen übrig vom Hause Jerobeam, bis er es ganz vertilgt hatte nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch seinen Knecht Ahia von Silo. Alles erfüllt, bis aufs Kleinste. Es wird euch wohl jetzt schon klar sein, dass im Nordreich verschiedene Dynastien kamen. Was ist eine Dynastie? Das ist ein Haus, das immer, wo immer ein Familienmitglied weiter auf dem Thron bleibt. Das ist eine Dynastie, bis das abgebrochen wird. Ja? Im Nordreich gab es eine große Anzahl von Dynastien. Gott hatte aber geweissagt gehabt, dass auf dem Thron Davids immer einer seiner Nachkommen sitzen wird. So wie war es im Südreich. Im Südreich, in Jerusalem, wo der Thron Davids war, saß immer ein Nachkomme Davids auf dem Thron. Genau wie Gott es vorher gesagt hat. Es ist erstaunlich, was Gott weiß und wie er die Geschichte führt. Und wie die Geschichte von ihm gelenkt wird. Natürlich haben wir Menschen auch an dieser Geschichte Anteil, denn wir können durch unseren Ungehorsam die Geschichte verdrehen, die dann Gott wieder eindrehen muss. Die wird wieder verdreht und Gott dreht sie wieder recht ein. Und so geht das hin und her. Nummer 9, neuntes Beispiel. 1. Könige 14, Verse 15 und 16. Wieder eine Prophezeiung von diesem Prophet Ahia. Ahia hat kein Buch geschrieben, aber er hat gewiss sehr interessante Prophezeiungen gemacht. 1. Könige 14, Verse 15 und 16. Und der Herr wird Israel schlagen, dass es schwankt, wie das Rohr im Wasser bewegt wird. Und wird Israel ausreißen aus diesem guten Lande, das er ihren Vätern gegeben hat. Und wird sie zerstreuen jenseits des Euphrat. Die wussten jetzt schon wurde ihnen gesagt, wo es hingeht. Jenseits des Euphrat, auf der anderen Seite vom Euphrat. Weil sie die Asherah-Bilder gemacht haben, den Herrn zu zürnen. Sie sind also von Gott abgefallen. Und er wird Israel dahingeben, um der Sünden Jerobeams willen, der da gesündigt hat und Israel sündigen gemacht hat. In 2. Könige, Kapitel 17, wird darauf Bezug genommen. Das hat sich 200 Jahre später erfüllt. 2. Könige, Kapitel 17, Verse 6 und 7. Zweiten Könige 17, Verse 6 und 7 und 22 und 23. Und im 9. Jahr Hoseas, das ist nicht der Prophet, sondern das ist der König, eroberte der König von Assyrien Samaria und führte Israel weg nach Assyrien und ließ sie wohnen in Helach und am Habor, dem Fluss von Gosan und in den Städten der Meder. Warum ist das so genau gesagt? Dass es auf der anderen Seite vom Euphrat ist, damit jeder sieht, da wohnen sie jetzt. Ja, jetzt müsst ihr natürlich, ihr wisst ungefähr, nehme ich an, wo diese Orte liegen. Wenn nicht, könnt ihr es nachschauen in eurer Bibel hinten, wenn sie aufgezeigt sind, Vers 22 und 23 im gleichen Kapitel. So wandelte Israel in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte, und sie ließen nicht davon ab, bis der Herr Israel von seinem Angesicht wegtat, wie er geredet hatte, durch alle wen? Seine Knechte, die Propheten. So, hier ist ein anderer Ausdruck wieder für Prophetengebrauch, Knechte. Mann Gottes, Knecht, Prophet, Seher. So wurde Israel aus seinem Lande weggeführt nach Assyrien bis auf diesen Tag. Sind also noch in der assyrischen Gefangenschaft, als das geschrieben worden ist. Ich bin im 17. Kapitel, Vers 22 und 23. So, das ist also, das ist 2. Könige, selbstverständlich. Das ist also hier die Langzeitprophezeiung, 200 Jahre später erfüllt sie sich. Die hätte sich nicht erfüllen müssen, wenn Israel sich wieder zu Gott gewandt hätte. Das war eine bedingte Prophezeiung. Denn Israel war Gottes Bundesvolk. Hätte sich Israel bekehrt, wie wir es gelesen haben im Jeremia, dann hätte Gott diese Prophezeiung nicht erfüllen müssen. Denn Gottes Ziel ist ja, sein Volk, seine Kinder, alle Menschen zu sich zu bringen, nicht zu zerstören. Das ist nicht sein Ziel. Aber das störrische Volk, wie auch die Menschen nach dem alten Israel, leider wollen sie ihre eigenen Wege gehen. Alle Straßen führen nach Rom, aber Gottes Wege führen in den Himmel. Das ist der große Unterschied hier. Bitte.
Es ist ja bewegend, hier sich Gedanken zu machen, nachdem die Israeliten viele Erfahrungsbeweise hatten, dass göttliche Prophezeiungen sich genau erfüllen, dass sie dann trotzdem Gott ungehorsam waren. Und das kann man eigentlich nur dem Stichwort des Geheimnis der Bosheit erklären. Damals absolut nichts gedacht.
Wir haben jetzt all das. Wir haben noch viel mehr, als die gehabt haben. Und was sehen wir in unserer Gemeinde? Kompromiss, Rationalismus, Liberalismus, alles Mögliche. Wir haben all das. Alles haben wir. Und was sehen wir? Ist das nicht erstaunlich? Es ist deswegen erstaunlich, weil sich das Menschenherz nicht geändert hat. Es sei denn, Gott ändert es. Das ist das Erstaunliche an der ganzen Sache. So, wir haben alle die gleichen Herzen. Aber Gott hat die Macht und die Kraft, das Herz zu ändern. Und darum geht es. Herzensänderung. Und deswegen ruft Gott uns auf, heute, in der Endzeit, dass diese Laodicea-Gemeinde nicht in dem Laodicea-Geist weitergeht. Wenn sie weitergeht, wird er was? Sie ausspeien. Wie viele von euch trinken warmes Wasser gern? Ab und zu nur. 1962 sind wir von der Generalkonferenz von San Francisco aus zurückgefahren, durch Amerika durch, wieder nach New York, mit meinen Eltern, meine Frau und meine Eltern. Und wir sind in einem schönen deutschen Fahrzeug gefahren, das hieß Volkswagen der Käfer, der berühmte Käfer. Ja? Wir waren aufgeladen obendrauf, die Räder hinten standen so, ja. So ähnlich wie bei verschiedenen BMWs, wo das ein bisschen so gebaut wird, dass das so rasant aussehen soll. aber unsere standen wirklich so. Wir waren runtergeladen, das war sehr schön, denn der Seitenwind, der war sehr stark, aber wir waren schwer beladen. Und wir hatten die Fenster auf der Seite. So, ihr wisst ja, die Volkswagen-Fenster, die gingen so auf, das ist so ganz, ja, dass man so einen vollen Luftzug da reingekriegt hat. Mein Vater saß hinten, von der Hitze nicht gewöhnt, und wir fuhren durch die Wüste. 37 Grad. Es war also wirklich so warm, wie es im Sommer in Israel sein wird. Wenn ihr unten am Toten Meer sein werdet, in Jericho, da unten ist es so warm. Nicht oben, Jerusalem ist sehr schön gelegen. Es wird die Diebolsburg noch schöner. Das war eine ganze Sauna den ganzen Tag. Nicht eine halbe Sauna, ganze Sauna den ganzen Tag. Dann kamen wir an einen kleinen Ort, ja, und mein Vater sah in dem kleinen, wie sagt man denn, Park oder was? Ja, so ein Gelände, so ein grünes, es war kein grünes Gelände, es war alles verbranntes Gelände. Aber da war mal Gras, bevor es heiß war, und da sah er einen Wasserhahn. Ja, in Amerika hat man viel Wasserhähne, wo man so trinken kann, ja, das fehlt mir hier ein bisschen. Dass man so drehen kann hier und dann kommt das schöne, kühle Wasser raus. Und dann hat er das aufgedreht, er war vollständig nass geschwitzt und Durst und hat es aufgedreht und was kam raus? Schönes, kühles Wasser in der Wüste, nichts zu machen. Das war so interessant, er hat es in den Mund genommen und das kam so schnell raus, wie es reinging. Hat das warme Wasser ausgespuckt. Da habe ich sofort dran gedacht, an das Laodicea-Bild vom Ausspeien, ja. Also obwohl man so durstig war, also das Wasser war trotzdem nichts. Da haben wir uns dann so was Ähnliches gekauft. 7-Up war das, das ist also so eine Art Sinalco, ja, aus der Maschine. Und dann hat er das getrunken. Und ihr wisst ja, wie der Körper reagiert. Wenn man trinkt, dann schwitzt man noch mehr, wenn man kalt trinkt. Also das warme Wasser wäre schon gesundheitlich besser gewesen, aber das machen wir ja nicht. So, 10. Beispiel. Elia weissagt im 10. Beispiel über das Haus Ahabs. Und sogar die Leichen werden nicht begraben. 1. Könige 21, Verse 21 und 22. 1. Könige 21, Verse 21 bis 22. Mal schauen. Stimmt's? Was wird da gesagt?
Ja.
Sieh, ich will Unheil über dich bringen und dich vertilgen samt deinen Nachkommen und will von Ahab ausrotten, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel. Und will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, und wie das Haus Baesas, des Sohnes Ahias, um des Zornes willen, dass du mich erzürnt und Israel sündigen gemacht hast. Und auch über Israel, über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen, die Hunde sollen Isabel fressen an der Mauer Jezreels. 24 können wir noch dazu lesen, der gehört nämlich auch noch dazu. Wer von Ahab stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen. Und wer auf dem Feld stirbt, die Vögel des Himmels. Also es wird ihnen keine ehrsame Beerdigung zuteil werden. Genau 40 Jahre später erfüllt sich dieses Wort. Nach 2. Könige 9, Vers 24. Gehen wir wieder ins 2. Königbuch zurück. Kapitel 9 oder vorwärts, je nachdem, wie man das sagen oder sehen will. 9, Vers 24, 2. Könige, 40 Jahre. 40 Jahre später, 2. Könige 9, 24. Aber Jehu fasste den Bogen und schoss Joram zwischen die Arme, dass der Pfeil durch sein Herz fuhr und Joram in seinem Wagen zusammenbrach. Und Jehu sprach zu seinem Ritter Bidkar, nimm ihn und wirf ihn auf den Acker Nabots des Jezreeliters. Denn ich denke daran, wie du mit mir auf einem Wagen seinem Vater Ahab nachfuhrst, als der Herr diese Last auf ihn legte. Dann Kapitel 10, Vers 7. Als nun der Brief zu ihnen kam, nahmen sie den des Königs Söhne und töteten die 70 und legten ihre Köpfe in Körbe und schickten sie zu Jehu nach Jezreel. Das waren also sehr interessante Zeichenhandlungen. Wir wollen da nicht weiterlesen, so lesen wir Vers 11. So erschlug Jehu alle übriggebliebenen vom Hause Ahab in Jezreel, alle seine Großen, seine Verwandten und seine Priester, Heidenpriester, bis nicht ein einziger übrig blieb. Vers 17. Und als er nach Samaria kam, erschlug er alles, was übrig war von Ahab in Samaria, bis er sein Haus vertilgt hatte. Und jetzt kommt die berühmte Aussage wieder. Nach dem Wort des Herrn, das er zu Elia geredet hatte. Also hier wird direkt wieder Bezug genommen auf das Wort des Herrn, auf die Weissagung, die gemacht wurde. Wurde alles so erfüllt, wie es vorhergesagt worden war. Es geschah nach dem Wort des Herrn. Nun, wenn euch das vielleicht gruselt hier über die Köpfe in den Körben, das war damals gang und gäbe, leider. Die Leute waren nicht sehr freundlich zueinander. Mich wundert es nur, dass es in Europa heute so etwas Ähnliches gibt. Ich meine, damals, dort, wo die Assyrer waren, die Assyrer haben ja ihre Feinde sehr, sehr schlecht behandelt oder ihre Untertanen, die ihnen nicht gehorsam waren. Denn die Assyrer-Paläste, die haben ja die Reliefs, sagt man, ja, also, die haben die da in den Palästen und dann könnt ihr sehen, wie der König von Assyrien auf großen Platten vieles gebracht bekommt. Das ist eine Platte, die nur aus menschlichen Zungen besteht. Den Leuten hat man die Zunge abgeschnitten. Eine Platte besteht aus Nasen. Von den Menschen die Nasen abgeschnitten. Eine Platte besteht aus Ohren. Eine aus Augen. Und dann kommt ein großes Fahrvorwerk. Das ist vollgeladen mit einer Pyramide. Aufgestapelt mit Köpfen. Also wenn ihr zur damaligen Zeit gelebt hättet und wäret eingeladen worden in den Palast des Königs, hättet ihr euch die Bilder anschauen dürfen, dann hättet ihr essen dürfen und dann hättet ihr euch auch niederknien dürfen vor ihm und sagen dürfen, ich bin gehorsam und wer nicht gehorsam ist, der kann dann gleich sich vorstellen, wie es ihm geht. Bitte. Leute, die so grausam sein können, ob sie religiös sind oder nicht, spielt keine Rolle. Da ist irgendwas Teuflisches im Menschenherzen drin. Das ist das große Übel. Es ist was Teuflisches da drin. Und es spielt keine Rolle, wer man ist. Das kann unter Umständen so vielen passieren. In den Vereinigten Staaten haben sie eine psychologische Prüfung gemacht, die euch bestimmt auch bekannt ist, vor einigen Jahren schon, um festzustellen, was man in der Nazi-Zeit, was hier in Europa von manchen gemacht worden ist, ob sich das in Amerika wiederholen lassen würde. Von Amerikanern. Und man hat festgestellt, dass unter dem Gruppendruck, den man ausüben kann, dass einer den anderen verraten wird und dass einer den anderen dahin geben wird und dass genau das Gleiche getan werden kann, drüben wie hier. Es liegt also an der menschlichen Natur. Es liegt nicht an einer Volksnatur, es liegt an der menschlichen Natur. Das Grausame, das Furchtbare, da werden Menschen zu Teufeln oder vom Teufel so besessen, dass ihnen vollständig das fehlt, was normal, höher, besser und dem Gott zuzielt. Das ist eine sehr, sehr traurige Geschichte der damaligen, der heutigen Zeit und man muss sich nur wundern, wie oberflächlich sich Dinge geändert haben. Nur an der Oberfläche.
Von unserer Gemeinde aus war auch ein Prediger in Amerika, der hat erzählt, es gibt in Amerika eine Sekte und die werden neben dem, sagen wir mal, neben dem Gottesraum, da werden Mädchen von Männern von dieser Gemeinde begattet und wenn sie dann zur Entbindung kommen, dann werden diese Babys auf dem Altar geopfert. Die haben Ärzte und alles, die dann bei der Entbindung helfen, die werden nebenher geopfert.
Ob es das gibt oder nicht, weiß ich nicht. Wenn das rauskommen würde, würde die Sekte nicht existieren, das ist hundertprozentig klar. Aber es gibt so viele Dinge in den Vereinigten Staaten, wo der Staat nichts davon weiß, das kann ich mir unter allen Umständen vorstellen. Es gibt Sekten dort, die leben in Wäldern für sich selbst, haben unterirdische Bunker und was da alles vor sich geht, hat man keine Ahnung. Das Wichtigste ist für uns, dass wir uns ausrichten auf das, worum es geht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, ja.
In den Nürnberger Prozessen wurden ja die Deutschen erst verurteilt, die Menschenversuche gemacht haben im KZ. Die Amerikaner haben ihre Atomversuche gemacht, den Spanienversuch, der von Kinski geht raus. Sie sehen also, das geht quer durch. Da ist keiner der große Fall. Keiner so ein wenig besser als du.
Keiner besser. Ja, es ist keiner besser, ob es Jugoslawien ist oder ob es Weißrussland ist. Was da augenblicklich geschieht, wurde uns überhaupt nicht mitgeteilt. Aber die Geschwister, die auf der Schule in Saoksi waren und mir berichtet haben, das ist das Gleiche wie in Jugoslawien, das ist das Gleiche Furchtbare, was wir auch auf anderen Weltteilen hören. Was in Asien vor sich geht, man darf gar nicht dran denken, denn es gruselt einem. Es ist zu furchtbar. Es gruselt einen. Man kriegt es mit der Angst zu tun. Der Teufel, was macht der in der letzten Zeit? Geht umher wie ein brüllender Löwe. Ja? Und er besitzt Menschen und gebraucht sie als seine Werkzeuge. Das kann man nicht anders verstehen.
Erstaunlich ist nur, dass damals der Herr gesagt hat, es reute ihn, den Menschen gemacht zu haben. Und er ließ die Flut kommen. Wie viele Tausende von Jahren sind jetzt vergangen und es ist eigentlich immer schlimmer geworden. Wenn man also diese biblischen Dinge jetzt liest und jetzt vergleicht, was jetzt auf der Welt passiert, also man kann es schon nicht mehr verstehen, warum es immer noch weitergeht.
Ja. In China, wenn sehr begabte junge Christen dort sind, gab es auch in der früheren Sowjetunion genau das Gleiche. Und wenn sie sehr stark gegen das System angehen und für ihren Glauben gekämpft haben, sind sie oft in Irrenanstalten eingewiesen worden. Man hat sie gespritzt, dann kamen sie nach Hause, man hat wohl ihr Gesicht wiedererkannt, aber sie waren nicht mehr die gleichen Menschen. Vollständig das Gehirn zerstört. Das ist in der Sowjetunion passiert, es passiert noch heute noch. Man hat heute technische Möglichkeiten, durch die Chemie, das ist also wirklich etwas sehr Ernstes. Wir dürfen nur beten, dass der liebe Gott es schnell gelingen lässt, dass das Evangelium überall gepredigt wird, damit dem allem ein Ende kommt.
Es könnte jetzt der Eindruck entstehen, dass Gott hier zuschaut und wir wissen gar nicht um seine Gefühle, aber wir haben ja das Zeugnis aus der Schrift, dass unser Herr auch in einer nicht der freundlichen Zeit auf dieser Erde war. Und der sein Kreuzestod plus das, was wir gar nicht nachvollziehen, also überlegt und durchdenkt, was da geschehen ist, so ist er ganz im Bilde, was auf dieser Erde geschieht. Und ob das nun Auschwitz ist oder das, das Kreuz kann eigentlich nicht übertroffen werden. Das könnte uns vielleicht auch eine Hilfe sein, wirklich Gott noch im Bunde zu wissen. Er weiß um diese Leiden und wir wissen nicht, wie weit die Bosheit noch ausreifen muss. Aber A, er ist im Bilde und B, er wird es abschließen.
Hundertprozentig. Nicht nur ist er im Bilde, sondern was geschieht, tut ihm sehr weh. Ich will euch einen Text vorlesen. Der ist euch allen bekannt. Und zwar in 1. Mose Kapitel 6. Da geht es ja um die Sintflut. Da war ihr ja, sollen wir mal so sagen, gezwungen, um die Sünde einzugrenzen, der Menschen, die so sich versündigt hatten, ein Ende zu schaffen. Und da in Vers 6 ein außerordentlich interessanter Text. Der zweite Teil, es reute ihn. Das Wort reuen ist nicht das beste Wort in der deutschen Sprache, wir haben vielleicht auch kein besseres. Es tut ihm leid, es tat ihm leid, könnte man sagen, dass er den Menschen gemacht hat, weil der Mensch sich so weit von ihm entfernt hat. Aber er hat den Menschen die Freiheit gelassen. Und dann steht hier in der Lutherbibel, und ihr sollt mir die anderen Worte noch geben, es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Was steht in den anderen Bibeln? Das ist nicht das beste Deutsche für das hebräische Wort. Da müssen noch andere Übersetzungen geben. Im zweiten Teil von Vers 6. Es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Vers 6. Ja, es war eine große Trübsal in seinem Herzen. Der Gedanke ist, dass es ein riesiger Schmerz in seinem Herzen ist. Nicht nur Trübsal, das ist ein Trübsalschmerz, der durch ihn durchgeht. Wenn er da oben so sieht, gibt die Freiheit den Menschen zu entscheiden. Gibt ihnen die Möglichkeit, das zu tun, was sie tun wollen. Er ist der Gott, der freie Menschen geschaffen hat. Mit all dem Potenzial des Guten und des Bösen. Ja? Und da greift er nicht unbedingt ein. Er wird dann eingreifen. Aber nicht unbedingt. Denn das Böse muss ausreifen in dem Bösten des Bösen, dass es keine Frage für irgendeinen Menschen und für irgendein himmlisches Wesen gibt. Keine Frage. Alle Fragen müssen beantwortet werden. Und deswegen lässt er das zu. Nicht, weil er unfähig ist, sondern weil der Teufel, der Vater des Bösen, gewissen Anklagen gemacht hat, die jetzt bewiesen werden müssen, wie sie ausgehen. Aber all das schmerzt ihn in seinem Innersten, in seinem Herzen. Wir haben keine Ahnung, wie weh es ihm tut, denn wir wissen nur teilweise und er weiß und sieht alles. Und das tut ihm weh. Er zürnt, das Zürnen, ja, das darf man nicht menschliches Zürnen verstehen. Das ist ein anderes Zürnen von Gott. Es ist nicht menschlich, dass ihm die Geduld ausgeht in dem Sinn, dass er jetzt auf einmal seine Gefühlsmacht verliert. Nein, sondern einmal sagt er, genug ist genug. Und ihr habt gezeigt, zu wem ihr gehört, und ich habe euch Gelegenheit nach Gelegenheit gegeben, dass ihr umkehrt. Und ihr habt den anderen Weg gewählt und noch eine Gelegenheit und noch eine. Und ihr seid noch schlimmer geworden und noch schlimmer. Und guck, was ihr getan habt. Und dann schließlich sagt er, Schluss, wer gerecht ist, sei gerecht immerfort. Wer ungerecht ist, sei ungerecht immerfort. Die Zeit der Gnade ist vorbei. Jetzt leben wir noch in der Gnadenzeit. Wir leben nach 1844 in geborgter Gotteszeit. Keine prophetische Zeit mehr, geborgte Gotteszeit. Und in dieser geborgten Gotteszeit spielt sich noch das allerletzte des großen Kampfes zwischen den Mächten des Guten und den Mächten des Bösen aus. Und wir gehören zu diesem, entschuldigt, wenn ich sage, Theater, ja, zu dieser Szene mit dazu, zu diesem ganzen Schauspiel. Schauspiel ist positiv. Wir gehören damit dazu. Und Gott hat uns als seine Kinder dazu berufen, die Helden des Glaubens in dieser letzten Zeit zu sein. Helden des Glaubens. Damit wir irgendwie, wo er uns hinstellt, Zeugnisse sein dürfen. Fest, Festungen des Glaubens sein dürfen und anderen Menschen anziehen für das, worum es wirklich geht. Das ist die ganze Sache. Auch alles, was wir hier machen, zieht nur auf diese Sache hin. Wir wollen feststellen, ist Gott der Gott, dem wir vertrauen können? Und der beste Beweis dazu ist Prophezeiung und Erfüllung. Können wir ihm vertrauen? Was ist Gottes Plan? Denn er hat auch Prophezeiungen über unsere Zeit ausgesagt. Wo Zusammenschlüsse kommen, wo Mitarbeit kommt, wo dies und jenes kommt. Und deswegen, glaube ich bestimmt, gehen die Wogen hier augenblicklich so hoch. Die Wogen gehen sehr hoch. Wie weit wird es gehen? Was ist die Bedeutung? Wo soll es hin? Wo ist die Grenze? Und so weiter. Das ist, was jeden bewegt hier augenblicklich. Eben die Frage. Ja? Und als Alttestamentler, das habe ich meistens meines Lebens habe ich Altes Testament gelehrt, obwohl meine Ausbildung Altes und Neues Testament ist. Aber als Alttestamentler stelle ich mir die Frage, hat Gott jemals irgendwo in der Bibel einen Hinweis gegeben, dass wir mit den Kanaanitern was gemeinsam haben? Dass wir mit den abgefallenen Israels etwas gemeinsam haben? Hat er uns jemals einen Hinweis gegeben? Wisst ihr, der Bruder Ludescher hier, unser Divisionsvorsteher, wird unter großen Druck gesetzt von verschiedenen Predigern und vor anderen Vorgesetzten. Ich will es nicht weiter höher ziehen, das ist nicht wichtig. Unter großen Druck gesetzt, dass die Division oder die Verbände Gelder bezahlen an Prediger, die weggeschickt werden, um sich den Doktorgrad zu verdienen. Und da wird viel Druck ausgeübt, dass sie nach Fuller gehen soll. Fuller Seminary in Kalifornien, nicht Adventistisches Seminar. Und ich rechne das Bruder Ludescher hoch an, was er unseren Doktoranden auf Andrews gesagt hat und auch anderen, sagte das hundertprozentig. Er sagt, ich lese in der Bibel nie, dass die Israeliten zu den kanaanitischen Universitäten gehen sollten. Hat er gesagt, habe ich noch nie gelesen. Und ich glaube, er hat da den Nagel so ziemlich auf den Kopf getroffen. Manche müssen da wohl hingehen, weil es nichts anderes gibt. Aber wenn es was anderes gibt, dann soll man da hingehen, wo das Rechte am rechtesten gelehrt wird. Soweit es möglich ist. So, gehen wir also von dem, was die Bibel uns sagt, auf die gegenwärtige Zeit. Aber wir müssen uns immer daran erinnern, dass es Gottes Herzen ungeheuren Schmerz bereitet, was vor sich geht. Ungeheuren Schmerz, den wir nie ganz verstehen werden. Gott ist nicht entfernt von dem, was auf Erden geschieht. Gott fühlt mit und ist bei der Sache. Aber er ist geduldig, bis alles ausgereift ist. Was denkt ihr hier in Deutschland, wo jetzt ein neuer Neonazismus im Kommen ist? Was denkt ihr, wie schnell der gekommen wäre, wenn das Attentat auf Hitler geklappt hätte? Wie viel schneller der gekommen wäre? Ich bin der Überzeugung, dass Gott dieses Attentat nicht zugelassen hatte, um dieses System ausreifen zu lassen, damit es jeder sehen kann. Denn es waren noch viele zu viele da, die das noch nicht erkannt hatten zur damaligen Zeit. Er hat es ausreifen lassen. Und das ist vielleicht ein mikrokosmisches Bild, um zu zeigen, dass er alles ausreifen lässt, damit es ein für alle Mal ein Ende geben kann und dass Sünde nie mehr wiederkommen kann. Ein und allemal vorbei. Das ist unser Gott. der so geduldig ist und so groß ist und so viel Liebe für alle hat, dass er auch die bösen Menschen noch am Leben erhält und sie nicht sofort zerstört. Gut, ich glaube, wir müssen eine Pause einlegen. Stimmt? Für diesen Gesichtspunkt jedenfalls ist der Untergang der Isabel. Wie viele von euch kennen ein Mädchen oder eine Frau, die Isabel heißt? Isabella, na, das ist wieder was anderes, das ist Spanisch. Das ist aber nicht die Isabel. Kennst du jemanden, ja? Isabel, auch da hinten. Kommt also ab und zu vor, du auch. In Amerika wird dieser Name gemieden. Eben wegen dieser schlimmen Isabel. Das ist ja auch ein guter heidnischer Name. Genau wie Gerhard ein guter heidnischer Name ist. So ist es. 1. Könige 21, Vers 23. 1. Könige 21, Vers 23. Ich habe gerade, bevor wir Schluss machten in der vorherigen Stunde, davon gesprochen, ob man jemanden auf eine kanaanitische Universität schicken soll. Und es hätte sich so angehört, fast bei manchen könnte man das so verstehen, dass man das tun sollte oder tun könnte. Aber ich will mich hier, will das klarer zum Ausdruck bringen, was ich gemeint habe. Wir haben eine adventistische Universität, die einen Doktorgrad auf Theologie gibt. Ich habe noch keinen Katholiken gesehen, der auf eine protestantische Universität geschickt worden ist, um Doktorgrad zu erben. Ist das Bild klar? Ein Katholik, ein Priester wird zur katholischen Universität geschickt, das gehört dem Glaubensgut an. Ist es richtig oder verkehrt? Das ist unter allen Umständen richtig. Die evangelische Kirche schickt nicht ihre Theologen, die lehren, in der Zukunft in die katholische Fakultät. Richtig oder verkehrt? Ist richtig, deswegen haben sie ihre eigenen Fakultäten. Die Adventisten, wir sollen sie aber auf die evangelische Fakultät schicken. Also das ist sehr erstaunlich. Das entspricht überhaupt keinem Gemeinde- oder Kirchenbild. Das existiert praktisch nicht. Deswegen hat unsere Gemeinschaft ihre eigene Universität entwickelt in den USA. Eine eigene Universität in Südamerika, die den Doktorgrad gibt. Eine Universität in den Philippinen, die den Doktorgrad gibt. Und eine Universität in Mexiko, die den Doktorgrad geben wird. Und so weiter und so fort. Weil das ganz natürlich ist. Wenn man das Gedankengut, das aus einer gewissen, jetzt gebrauche ich das Wort, Tradition im positiven Sinn, in diesem Sinn aus dem biblischen Denken herauskommt, muss man sich ausbilden lassen bei den Personen, die dieses Gedankengut in der gleichen Art und Weise vertreten, wie es die Bibel vertritt. Und das findet man woanders nirgends. So, deswegen war ich gezwungen, in den 60er Jahren, als es noch keine adventistische Universität gab, die den Doktorgrad gegeben hat, auf eine Universität zu gehen, die nicht evangelisch oder katholisch war, sondern interdenominational. Da hat ein Katholik, ein Priester gelehrt, da haben Baptisten gelehrt, da haben Methodisten gelehrt, da hat ein jüdischer Rabbiner Neues Testament gelehrt. Das war interessant. Neues Testament hat der gelehrt. Und das geht auch mit der historischen kritischen Methode, glaubt man ja nichts mehr. So, der hat uns gleich gesagt, ich brauche die historisch kritische Methode und anhand der Methode ist Jesus Christus nicht der Messias. Und das ist einfach der Bibel aufgestimmt worden, hat uns das erklärt und hat gesagt, also ihr, wenn ihr evangelikal oder konservativ sein solltet, dann kommt nicht zu mir in mein Büro und macht mich mit Jesus Christus bekannt, dass ich ihn annehmen soll. Das ist eine Sache, die ihr tun dürft, aber wir machen hier wissenschaftliche Arbeit und so weiter und so fort. Das war ganz klipp und klar. So, ich war gezwungen, auf eine solche Universität zu gehen. Aber in der Zwischenzeit gibt es bessere Möglichkeiten und deswegen braucht man nicht irgendwo anders mehr hinzugehen. sondern man soll wirklich einen Beitrag dazu leisten. Und dann natürlich gibt es da verschiedene Gegenargumente, auf die wir nicht eingehen wollen. Die sind genauso interessant wie für andere oder weniger interessant wie für andere Dinge. Es hängt halt eben davon ab. Und ich will euch ehrlich sagen, den wenigsten Menschen gelingt es, wenn sie irgendwo studieren, von diesem Studium nicht mit beeinflusst zu sein. Den wenigsten gelingt das. Ja? Den allerwenigsten gelingt das. Denn da ist ein solch ungeheuer Gruppendruck, der ausgedrückt wird, der auf einem zukommt, dass es den allerwenigsten gelingt. Den allerwenigsten. Und da muss man viel drum beten. Und ich will vielleicht heute eine Behauptung aufstellen, von der ich überzeugt bin, wenn es nicht um die Gebete meiner Eltern gegangen wäre, wäre ich vielleicht auch beeinflusst worden. Aber die haben sich das zu einem riesigen Gebetsanliegen gemacht, dass ich in diesen Verhältnissen meinen Glauben an das Wort Gottes erhalten kann und stärken kann. Und ich will es zur Ehre Gottes sagen, dass das wirklich mein Erlebnis war. Als ich dort wirklich lernte, die historisch-kritische Methode und wie gedacht wird und was das bedeutet, dann bin ich zu dem gleichen Schluss gekommen, wie viele meine Mitdoktoranden. Und der Schluss war, warum überhaupt noch das zu verkündigen? Es steckt ja nichts mehr drin. 60% meiner Mitdoktoranden sind abgesprungen in Soziologie und andere Fächer und wollten, wie Sie es mir sagten, keine Heuchler sein. Etwas am Sonntag zu verkündigen, was Sie am Montag bis Sonnabend nicht glauben und nicht lehren. So, mir sind da so manche Augen aufgegangen. Ich habe dann auch so manches festgestellt auf dieser weltlichen Universität, was ich schon mitgekriegt habe innerhalb unserer Reihen. Was mir schon auf Marienhöhe gelehrt wurde. Und ich bin mir gar nicht gewusst, inwieweit sich da alle bewusst sind, was eigentlich vor sich geht in dem Denken. So, ich glaube bestimmt, dass wir da ungeheuer beten müssen für uns selbst und für diejenigen, die diesen Einflüssen ausgesetzt sind. So, das will ich vielleicht dazu sagen. Vielleicht habe ich das jetzt etwas geklärt, dass die Sache klarer ist. Ich werde deswegen niemanden empfehlen, auf eine andere Universität zu gehen, als nur eine adventistische, wenn es um diese Dinge kommt. Kann ich niemandem mit gutem Gewissen empfehlen. Denn ich hab meine Kollegen überall auf der ganzen Welt, die durch dieses durchgegangen sind, und ich weiß ganz genau, wie stark oder weniger stark sie davon beeinflusst worden sind. Und was das für Nachwirkungen auf ihre zukünftige Arbeiten, auf die Gemeinde gehabt hat und hat. Weiß es ganz genau. Sehe das mit offenen Augen, wie auch ihr das sehen könnt. Es ist ja nicht so verborgen. Man kann ja nicht nur immer still sein, sondern die Farben zeigen sich ja im Laufe der Zeit. Immer mehr. Das ist ja ganz normal. So, das ist eine wichtige Sache. Schwester White hat jedoch einen Rat gegeben, dass wir Ausgewählte, von den Brüdern Ausgewählte, erfolgreiche, fest im Glauben stehende Leute ab und zu an weltliche Universitäten schicken, um sogar dort Theologie zu studieren. Sie schreibt davon, in den Zeugnissen Band 6. Und sie gebraucht das Beispiel von den Waldensern. Das gebraucht sie da. Habt ihr das schon gelesen? Nein? Sie gebraucht das Beispiel, dass die Waldenser, die auch keine eigene Universität damals hatten, ihre besten Köpfe an die besten Universitäten geschickt haben, um dort zu studieren und ganz stillschweigend und ruhig ihre Lehre dort an die Studenten weiterzugeben. Ja? Ganz ruhig und stillschweigend, denn ihr werdet sofort feststellen, und das ging mir laufend so, hier war der berühmte, es war ein evangelischer Pastor von Deutschland, der dort auch Doktorand war, der hat gleich gemerkt, dass mit mir was anderes ist. Und da haben wir über den Sabbat gesprochen, warum den Sabbat, dann haben wir ihn eingeladen, den haben wir fast jedes Wochenende 2 Jahre lang bei uns zu Hause gehabt. Der hat sich so für die Wahrheit interessiert, hat sich nie dafür entschieden, aber das ging auch nicht verloren. Der Same, der gestreut wird, geht nie verloren. Ja, der ist immer noch irgendwo da. Und andere Studenten, dann haben wir immer unsere kleinen Nachgespräche gehabt, nach den Vorlesungen. Die Nachgespräche, in denen fallen die Entscheidungen. Ja, das andere regt an, in den Nachgesprächen fallen die Entscheidungen. Und Schwester White schreibt, dass wir ausgesuchte, erfahrene Leute dort hinschicken sollen, die dort dann den Samen streuen und wenn sie fertig sind, schreibt sie, sollen sie die Methoden, die verkehrt sind, die dort gelehrt werden, kräftig bekämpfen. Das schreibt sie. Irgendwo, dass da besseres Licht kommt. So, also nicht übernehmen, nicht hingehen und übernehmen, nicht theologische Papageien werden, die das nachsprechen, sondern wirklich das verdauen, worum es geht, denn wir haben ja auch die Verantwortung, glaube ich, auch mit Theologen zu sprechen. Und deswegen gehe ich jedes Jahr nach wie vor, jahrelang schon, zu den großen Theologentagungen und biete ein Referat an, sind mir noch keins abgewiesen worden. Ich nehme immer ein sehr umstrittenes Thema. Ja? Und dann macht man sorgfältige, gründliche deutsche Arbeit, hat man keine Angst. Wenn man die Arbeit gründlich gemacht hat, dann liest man das vor und dann sind die Vorlesungsräume, wo das gemacht wird, gepfropft voll, da stehen sie an den Wänden hinten überall rum. Und dann machst du das und dann natürlich stößt du niemand vom Kopf, sondern die Schlussfolgerungen, die Schlusssätze, die sind dann bis aufs kleinste I ausgefeilt. Bis aufs allerkleinste. Und dann kommen die Nachgespräche. Ja, kann ich Ihr Papier haben? Ich mache da gerade eine Vorlesung. Selbstverständlich können Sie mein Papier haben. Ja, das können Sie haben. Da bin ich ja froh, wenn er das weitergibt. Das ist ja meine Evangelisationsarbeit. In dem sein Seminar komme ich ja nie. Ja, aber das, trotzdem. Aber ich werde jedes Jahr ein- oder zweimal auf anderen theologischen Seminaren oder Fakultäten eingeladen, eine Woche lang dort zu referieren. Und das mache ich auch. Deskriptiv wird das beschrieben, wie das geht. Und dann werfe ich die Fragen auf. Und dann gibt es die Lösung und die Lösung und die Lösung. Und dann sind drei Lösungen da. Und dann sage ich, warum ist diese vielleicht eine sehr gute Lösung von diesem Gesichtspunkt, diesen von diesem Gesichtspunkt, diesen von diesem. Aber die Heilige Schrift, die weist dann auf diesen Weg hin und dann geht's schon los. Und dann kommen die Nachdebatten. Sehr interessant. Mach das sehr gern. Das ist meine Evangelisationsarbeit. Denn dazu bin ich vielleicht von Gott berufen worden. Wie andere zu anderen Dingen berufen werden. So, und wenn ich das ein bisschen an euch weitergeben darf, was da so vor sich geht, und ihr da ein bisschen mehr Einblick habt, wie Menschen denken und warum sie so denken, hoffe ich, dass es euch hilfreich ist. Denn ihr lest ja ihre Sachen, ihr lest ja die Bücher, irgendwie werdet ihr mit dem auch bekannt. Und wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann, hoffe ich, dass es hilfreich ist. Bitte.
Wenn Sie jetzt den 8 Leute, die dabei sind, von so einem Thema hören, wo die Schlussfolgerungen ungewöhnlicher sind, als es sonst der Fall ist, das dir schwer ist zu akzeptieren, oder?
Ich habe zum Beispiel die historische Kritik sehr stark kritisiert in Minneapolis auf einem BTL-Seminar, theologische Fakultät. Da kamen aus der Stadt Minneapolis die katholischen Professoren und die nicht-katholischen Professoren zu diesem Abend. Und ich habe mir gedacht, also das ist ein offener Abend, da werden Hunderte von Menschen da sein, da werde ich entschuldige bitte, wenn ich da so einfache Sprache für mich gebrauche, eine Kraftspritze versetzen. Ja, das sind so meine eigenen Kraftspritze. Ja, man muss da also richtig was in den Arm geben, dass das eine lange Nachwirkung hat. Ja, also ich gebrauche da so, für mich selbst denke ich mir, also das muss so wirklich was Mächtiges sein, dass das nicht so gleich verloren geht. Ja, dann habe ich die historisch-kritische Methode beschrieben. Die drei Prinzipien, habe ihn aufgezeigt vom Collingwood, habe den Pannenberg vorgelesen, so wie ich es euch gemacht habe. Und dann saßen jetzt die historischen Kritiker, saßen ja da drin, massenweise. Und die jungen Studenten, die hättet ihr sehen sollen, die freuen sich ja. Jetzt endlich hören sie mal was an. Das andere haben sie schon alles gehört, das kennen sie schon alles. Endlich mal. Und dann kannst du die Gesichter sehen, die Alten, die Jungen. Also, siehst du die Generationen dazwischen? Es erfreut einen. Ich wünschte ja nur, ich hätte so eine Videokamera hier auf meinen Schultern, die unsichtbar wäre, um das aufzunehmen. Ja? So Nahaufnahmen von dem, wenn es da so richtig einschlägt. Wenn die Person im Sitz ein bisschen runtergeht. Ja? Aber das sind die Tatsachen. Davon sprechen ihre eigenen Theologen und die Leute, die darin stehen. Und dann stelle ich immer zum Schluss die Frage, wie soll es weitergehen? Und es ist ja tatsächlich heute schon so, dass so viele neue Auslegungsmethoden entwickelt worden sind in den letzten 10 bis 15 Jahren, weil eben die historisch-kritische Methode, die aus dem europäischen, besonders deutschen Bereich herstammt, schon so überfordert ist und schon so passé ist, dass sich die Leute schon was ganz anderes überlegen. Und dann gehe ich auf die neuen Methoden ein, auf die kanonischen Kritik, auf den kanonischen Lesen, auf die, das leserorientierte Lesen. Das Allerneueste, liebe Geschwister, ist das. Kommt aus der modernen Literaturkritik und Literaturverständnis her, besonders aus Frankreich, teilweise aus Deutschland. München ist da besonders betont auf dem Gebiet. Da gibt es einen Professor Richter, der das wirklich in Gang gebracht hat. Und dann gibt es den Hans-Georg Gadamer in Frankfurt und die Gadamer Schule, die damit eine Rolle spielt und so weiter. Ich meine, wie kann jetzt nicht ausgreifen. Aber da geht es darum, das ist die Bibel. Was bedeutet die Bibel? Was immer sie für dich bedeutet, ist, was sie bedeutet. Du liest sie, das ist, was es bedeutet, das ist, was es bedeutet. Das ist das Allerneueste. Das ist also der Pluralismus Ultimatum. Ja, das ist also das Höchste im Pluralismus. Was immer das bedeutet, liest es, das bedeutet für dich, das ist die wahre Bedeutung der Bibel, weil es für dich ist. Ja, das ist genau das Umgekehrte von dem, worum es wirklich geht. Ja? Im Englischen Reader-Oriented Criticism. Leserorientierte Kritik. So, das gibt's. Das ist sehr, sehr gängig augenblicklich. Dann braucht sich keiner mehr verstreiten, dann kann man im ökumenischen Gespräch sein. Ach, das bedeutet der Text für dich. Für dich ist Babylon der Antichrist, die katholische Kirche, recht. Für mich ist Babylon die Gemeinde, ist auch recht. Für dich ist Babylon die Ökumene, das ist auch recht. Für dich ist Babylon das, ist auch recht. Alles ist recht. Jeder sei sich als seine Ansicht gewesen. Alles ist recht. So, die Bibel hat viele Bedeutungen. Und eine der Fragen, die hier gestellt worden ist, Prophezeiung und Weissagung, 2 Bedeutungen, 3 Bedeutungen, 50 Bedeutungen, 75 Bedeutungen, weil wir 75 Leute hier sind, oder eine Bedeutung? Das ist die Frage. Deswegen nehme ich mir die Zeit, um diese Beispiele hier durchzuarbeiten, um diese wichtige Frage mit zu beantworten. Denn wir haben ja in unserer Gemeinde heute Ausleger, eine Anzahl von Auslegern, nicht übereinstimmend. Und in gewissen Weltteilen außerhalb der Gemeinde und innerhalb gibt es einige Stimmen, die ja behaupten, dass Jesus Christus sehr bald wiederkommt, dass man das errechnen kann, mathematisch berechnen kann. Ja? Habt ihr nicht gewusst, dass er 1994 wiederkommt? Nee. Naja, dann bist du es jetzt. Also, 1994. Aber die gleiche Gruppe, die hat schon ausgerechnet, dass der 1992 kommt. Aber die haben einen kleinen Rechenfehler gemacht. Jetzt ist es 94. Ich kann euch sagen, wenn 94 Neujahr kommt, 95, dann wird das wieder verschoben. Dann wird 96 oder 98, wird ein neuer Ansatz gesucht. Ja? Irgendwann hat jemand recht. Aber nicht anhand dieser Ausrechnung, sondern weil Jesus gerade dann kommt, wann er weiß oder Gott weiß, dass er kommt. Und so steht ja Jesus hat ja selbst davon gesagt, es weiß niemand, wann er kommt, nicht mal wer. Die Stunde und was? Der Tag und die Stunde weiß niemand. Ja, und diese Ausleger sagen, also ich kann euch nicht die Stunde sagen. Ob der um 12 mittags kommt, kann ich euch nicht sagen, das ist die Stunde. Ich kann euch auch einen Tag nicht sagen, aber das Jahr kann ich euch sagen. Tag und Stunde weiß ich nicht, aber das Jahr weiß ich. 94. Überall. Überall. Die gibt es in Südamerika, die gibt es in Asien, die gibt es in Nordamerika. Und wenn ihr das noch nicht gelesen habt, dann seid ihr eine sehr unbescholtene Gruppe. Das ist nach dem Jubiläensystem, das aus dem Henoch-Buch kommt. Aus einem apokryphischen Buch wird das übernommen, weil es da um einen 6000-Jahre-Zyklus geht. Und weil man in der Bibel davon nichts findet, wird das eben außerbiblisch in die Bibel eingeführt. Das ist uns ja bekannt, die Methode. Keine neue, das ist eine alte Methode. Gut. Tja, dass die Professoren, eine Anzahl von nachher zu mir gekommen sind und gesagt haben, naja, Die historisch-kritische Methode, die ist schon problematisch. Naja, also wir müssen das schon zugeben, dass es problematisch ist. Aber denken Sie, dass man das deswegen gar nicht gebrauchen kann? Ja, so wird nachgefragt.
Für die Leute sein, wenn sie jetzt in dieser Weise ausgebildet sind und jetzt feststellen, dass sie im Grunde genommen mit diesem Handwerkzeug gar nichts anfangen können.
Es ist ein ungeheurer Schock, nach Jahren festzustellen, dass man auf dem verkehrten Gleis war. Und es braucht ein ungeheuer starkes Rückgrat, öffentlich den Studenten zu sagen, was ein Professor hier in Prag seinen Studenten gesagt hat. Weil ein adventistischer Student, der bei uns in Amerika war, Jirschi Moskala, der Schulleiter ist dort auf der Schule, weil dieser Jirschi Moskala nicht mehr nach Amerika kommen durfte durch den Kommunismus, weil zu viel Positives von ihm ausgegangen ist, hat man die Toren und Türe geschlossen und hat zu ihm gesagt, Sie dürfen keinen Doktorgrad in Amerika erwerben, deswegen müssen Sie hier auf die Fakultät gehen. Und dann ist er auf die Fakultät gegangen und hat eine Dissertation geschrieben über die Authorship, wie sagt man denn, die Urheberschaft des Schreibers des Danielbuches. Ist es Danielbuch vom 2. Jahrhundert, die makkabäische Theorie, die von allen historisch-kritischen betrieben wird, oder ist das Danielbuch vom wirklichen Daniel? Dann hat er die ganzen neuesten Beweise gebraucht, die so umfangreich jetzt da sind. Und hat sie aufgezeigt, sodass sein eigener Professor gesagt hat, ich habe mein ganzes Leben was Verkehrtes gelehrt. Und ist öffentlich zu seinen Studenten gegangen, also wir müssen jetzt lehren, dass das Danielbuch im 6. Jahrhundert vom wirklichen Daniel geschrieben ist. Das sind jetzt die Beweise, die da sind. Hat er gemacht? Also so solche Leute müssen wir noch mehr haben. Ja? Und ich will euch auch sagen, dass da draußen Leute sind, draußen, außerhalb der Gemeinde. Da gibt es auch noch ehrliche Menschen. Unter allen Umständen. Da gibt es ehrlich verführte Menschen. Ja, die wissen es nicht anders. Und wir haben die Freude und das Vorrecht, ihnen was anderes mitzuteilen. Das haben wir. Und das sollen wir auch tun. Dann gibt es natürlich die Mitläufer. Gab es in der Nazi-Zeit die Mitläufer? Ich denke mal an die Mitläufer, ja? Die laufen da mit den anderen mit. Dass sie den Ruhm und wer weiß noch was alles mitkriegen und wollen sich da ihr eigenes Ding bauen. Aber das sind nicht diejenigen, die die Gemeinde und Gottes Sache wirklich fordern. Ich glaube nicht. Gut. 11. Beispiel. Haben wir das jetzt durchgearbeitet? Ach du liebe Zeit. Da wird es aber jetzt höchste Zeit. Vielleicht hätten wir uns vom Thema dann gar nicht abbringen lassen sollen. Oder sind wir beim Thema? Wir sind beim Thema. Gut. Nummer 11. 1. Könige 21, Vers 23. Ich habe es doch schon aufgeschlagen. Ich habe gedacht, wir wären schon fertig damit. Auch über die Isabel hat der Herr geredet. Habt ihr es aufgeschrieben? 1. Könige 21, Vers 23. Und auch über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen. Ach du liebe Zeit, was hat denn der geredet und gesprochen? Die Hunde sollen Isabel fressen an der Mauer Jezreels. 2. Könige 9, Verse 36 bis 37. 2. Könige 9, Verse 36 und 37. Und sie kamen zurück und sagten's Jehu an, er aber sprach, das ist, was der Herr geredet hat durch seinen Knecht Elia, den Tisbiter, als er sprach, auf dem Acker von Jezreel sollen die Hunde das Fleisch Isabels fressen. Und der Leichnam Isabels soll wie Mist auf dem Felde sein im Gefilde von Jezreel, dass man nicht sagen könnte, das ist Isabel. Und Vers, so wie steht's hier? Was hat er gesagt? Das ist, was der Herr geredet hat. Es geschah nach dem Wort des Herrn. Sogar der Jehu, das auch kein frommer Mann war, der hat das sogar erkannt. Das ist nach dem Wort Gottes, nach seiner Verheißung, das heißt nach seiner Weissagung, so geschehen ist. Ich habe ungefähr elf von 40 Beispielen, die im Alten Testament so vorliegen, gebraucht. Einfach eine Auswahl, um Langzeit, Kurzzeit, hin und her aufzuzeigen. Und ich glaube, wir dürfen oder können jetzt schon einige Schlussfolgerungen ziehen. Die erste Schlussfolgerung, glaube ich, die wir ziehen könnten, ist die. Es liegt immer die Betonung auf einem Akzent, nämlich, dass alles gekommen war, wie es das Wort des Herrn geweissagt hat. Da habt ihr eine Anzahl Texte, wo das immer wieder wiederholt worden ist. 1. Könige 16, 23, 1. Könige 15, 29. Das sind alles die Texte, die wir hier durchgearbeitet haben. 1. König 16, Vers 34. Ich glaube, diesen Text hatten wir nicht. 2. Könige 4, Vers 44. Dann, gleichen Buch, Kapitel 23, Vers 16 und so weiter. Alles war gekommen, wie er es gesagt hat. Denkt ihr, dass es in der Zukunft auch so sein wird, dass alles kommen wird, wie er es gesagt hat? Das ist der Beweis. In anderen Worten, Gott hat sich in der Geschichte erwiesen, dass es so kommt, wie er sagt. Und der Gott, der sich so erwiesen hat, ist der gleiche Gott heute. Zweitens. Der Herr erfüllt, das ist jetzt das Wort Hekim, das wir im Hifil hier gefunden hatten, im hebräischen Grundstamm, Kum. Der Herr erfüllt, und dies ist die gute, richtige Übersetzung. Er erfüllt sein Wort, das er durch seine Propheten weissagen ließ. Jetzt will ich euch noch eine liberale von vielen liberalen Auslegungen geben. Eine Auslegung, die existiert und weit verbreitet ist: Der Herr gibt ein Wort und dann erfüllt er das Wort. Das Wort erfüllen heißt, er füllt neue Bedeutung in das ursprüngliche Wort, was nicht drin war. Und das ist die Erfüllung. Habt ihr das schon gelesen? Nein? Aber das ist sehr weit vertreten. Da gibt es eine Richtung, wo Erfüllung bedeutet, einfüllen, neue Bedeutung reinlesen, einfüllen. Ja? Das ist aber nicht, wovon diese Texte sprechen. Denn diese Texte sagen, das Wort stand fest. Ihr wisst ja, wir haben über Hekim gesprochen. Das stand fest. Das ist nicht das Einfüllen von neuer Bedeutung, sondern das ist die Festigkeit, die Gewissheit, die Zuversicht, die Stärke, die Macht, die Kraft des Wortes, dass, wenn es gesprochen wird, wird es auch so dastehen. Drittens. Die göttlichen Weissagungen haben sich in der Geschichte vor menschlichen Augenzeugen erfüllt. Wir haben also Augenzeugenberichte vor uns. Sie haben sich so erfüllt. Nicht im Geheimen, im Öffentlichen. Nicht hinter den Kulissen, vor den Kulissen. Sichtbar vor allen Menschen. So hat sich's erfüllt. Deswegen dürfen wir auf dieses Wort bauen. Wer auf diesem Wort steht, das Gott uns gegeben hat, steht fest. Der wird nie seinen Glauben verlieren und wird dorthin gehen, wo dieses Wort hinführt. Bitte.
Viele Historiker kommen die Klemme der Zeitzeugen daran.
Was schreibt der Bultmann über die 500 Augenzeugen im 1. Korinther 15, wo die Auferstehung von manchen der damaligen Menschen angezweifelt worden ist? Was schreibt der Paulus über die Auferstehung Jesu? Er schreibt, es sind 500 Zeugen da. Ja? Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin ein Mensch, der sehr vorsichtig ist. Das kommt vielleicht noch von meiner ersten, zweiten, dritten und vierten Klasse her. Überlegt mir das, ich weiß nicht ganz genau, aber ich habe so das Gefühl. Da hatte ich nämlich Lehrer, die mir gelehrt haben, dass das Prinzip eines Franzosen, Descartes, das echte wahre Prinzip ist. Glaubt nichts, es sei denn, dass ihr es beweisen könnt. Das ist der methodische Zweifel. Der ist mir gelehrt worden. Glaubt nichts, es sei denn, dass ihr beweisen könnt. Und das Prinzip soll man überall anwenden, wo Gott nicht gesprochen hat. Und wo Gott gesprochen hat, muss man sich von Gott beweisen lassen. So, ich bin sehr vorsichtig. Es liegt mir irgendwie in der Natur. Lass mich nicht leicht von etwas überzeugen. Aber wenn man Augenzeugen hat, Augenzeugen, ich will euch einen kleinen Bericht geben. Wir mussten morgens früh auf die Uni fahren, meine Tochter und ich. Beide haben wir eine 37er-Klasse. Und es hatte geregnet die Nacht zuvor, dann gefroren und darauf geschneit. Und ich sage zu meiner Tochter, heute müssen wir langsam fahren, wir haben Eis unten drunter. Und wir sind ganz langsam gefahren und auf einmal kamen wir an die Straße, vier Autos nebeneinander. Und ich sage zu meiner Tochter, kannst du das sehen? Die Sonne kam gerade hoch. Das war spiegelglatt. Das war poliert, wie eure Autos oben poliert. Ja, also spiegelglatt. Das war wunderschön. Dann habe ich gesagt, also ist nur gut, dass wir nicht auf dem Motorrad sitzen. Dass wir im Auto fahren. Dann habe ich gesagt, wir lassen einen weiten Abstand zwischen denen vor uns und denen hinter uns. Und währenddem ich so zu meiner Tochter spreche, schaue ich in meinen Spiegel. Und ein Afrikaner kommt angefahren. Ich habe ihn gesehen. Keine Erfahrung vom Schnee, keine Ahnung vom Eis. Und dann sage ich zu meiner Tochter, du, der rutscht schon hinter uns, halt dich fest, der knallt in uns rein. Ja, das konnte ich gerade noch sagen. Denn ich habe ihn schon gesehen, dass seine Räder schon, er hat schon die Panik gekriegt, ja, der hat gemerkt, er kommt zu schnell und kommt zu schnell auf uns zu, die Panik gekriegt, die Räder gemacht, und dann hat sich sein Auto so auf die Seite gedreht, ja. Und dann ist es so, nicht vorwärts so in uns rein, sondern so seitwärts in uns hinten rein. Ja, seitwärts. Bang, hat es gemacht. Großer Knall. Und dann habe ich zu meiner Tochter ich gesagt, Melissa, bist du in Ordnung? Sagt sie, ja, es tut mir nichts weh, ist in Ordnung, alles in Ordnung. Ich war auch in Ordnung. Dann sind wir rausgegangen. Dann hat er natürlich tüchtig. Wir fuhren damals einen kleinen Golf Diesel. Deutsche Qualität, gute Qualität. Ja. Dem hat so ein bisschen die Stoßstange da reingedrückt, aber ihr wisst ja, drüben muss man da, sind die so gebaut, dass die wieder rausgehen und bang hat es gemacht, das Licht kaputt geschlagen, bisschen eingedellt da drüben, aber dem sein schönes amerikanisches Auto, ach du liebe Zeit, dem armen Mann, das Rad war krumm gestanden, das Auge war eingedrückt und die Tür war verklappert, das sah schlimm aus. Das war einer unserer Studenten. Keine Versicherung. Das war ein armer Student. Was machen unsere armen Studenten? Die gehen und kaufen sich ein kleines Auto und kaufen sich die Versicherung und dann gehen sie zwei Wochen später zur Versicherung und wie sagt man denn, sagen das ab. Kriegen sie Geld zurück? Wir fahren aber noch weiter. Denn die Engel beschützen sie. Wenn kein Glatteis da ist. Wenn Glatteis da ist, dann muss man zwei Engel haben, nicht einen. Jetzt natürlich ist das so. Was macht man da? Zwei Tage später, da waren eine ganze Zahl von Augenzeugen da, das waren alles, wir sind alle auf die gleiche Uni gefahren, das waren alles unsere Mitstudenten, eine ganze Menge Augenzeugen. Zwei Tage später sage ich zu ihm, hast du dir schon überlegt, was du machst mit dem Auto? Sagt er, mit welchem Auto? Ich meine, da vor zwei Tagen, wo du uns da reingefahren bist, sagte ich, bin doch euch nicht reingefahren. Er hat es vollständig vergessen in zwei Tagen. Hat Gedächtnisschwund gehabt. Vollständiger Gedächtnisschwund. So, da waren Augenzeugen da, aber ich habe mir gedacht, naja, was, der arme Mann, der hat nicht genug Geld, dass er Versicherung bezahlt, der hat noch weniger Geld, dass er was anderes bezahlen kann. Was willst du da machen? Da willst du gar nichts machen. Dem lag das so schwer auf der Seele, dass der Gedächtnisschwund bekommen hat. So. Augenzeugen, aber die Augenzeugen, die waren da, die hatten es gesehen. Und damit ist aller Beweis da. Wenn du ein oder zwei oder drei Augenzeugen hast, ist das doch genug. Rechtsanwalt will, brauchen wir hier Augenzeugen. 500, ist das genug? Kommt auf die Aussage an. Wenn sie alle 500 übereinstimmen, wäre das genug? Das wäre schon ziemlich gut. Ich meine, da würdest du dann schon die Sache gewinnen, ja, im Prozess. Mit 500 Augenzeugen, die unabhängig voneinander übereinstimmen, wäre die Sache in Ordnung. Da waren 500 Augenzeugen. Was hat der Bultmann darüber geschrieben? Könnt's lesen. Er hat einen Kommentar geschrieben über den 1. Korintherbrief. Steht's drin. Hat er gesagt, der größte Fehler, den Paulus je gemacht hat, ist, dass er sich auf 500 Augenzeugen bezieht, denn die gab's gar nicht. So, der weiß schon im Vornherein, was Wirklichkeit ist. Und er nennt das, man nennt das im Deutschen Sachkritik. Deutsche haben den Ausdruck Sachkritik entwickelt. Das ist Kritik der Inhalt der Sache. Wir wissen heute besser, was geschehen ist, als die es damals wussten. Denn wir haben eine wissenschaftliche Methode, die uns aufzeigt, was geschehen sein kann oder nicht geschehen sein kann.
Denkst du daran, die evangelische Kirche, die sagt heute, der größte Fehler, der je gemacht worden ist, das ist die Reformation.
Ja. Deswegen schmort der Luther in seinem Grab. Der dreht sich so schnell rum, dass er schmort. So, wer hat sich geändert? Das ist die Frage. Und wer ändert sich? Und was hat es für eine Bedeutung? Vierter Punkt. Die Erfüllung, die aufgezeigt worden ist, bezieht sich bis auf die kleinsten Einzelheiten. Stimmt's? Der hat Brot, der macht das. Die Knochen werden ausgegraben, auf dem gleichen Altar verbrannt, das bezieht sich bis auf die kleinsten Einzelheiten hinein. Haargenau. So trifft sich mit der sie trifft sich mit der Weissagung auf jeden Punkt. Oder Punkt um Punkt, Einzelheit um Einzelheit wird sie erfüllt. Ich bin sehr dankbar dafür. Wenn ich ein Jünger Jesu gewesen wäre, wäre mein Name Thomas gewesen. Ich bin so froh, dass es den Thomas gab. Denn der Thomas, der wollte sich auch nichts vormachen lassen. Der Thomas, wir nennen ihn den zweifelnden Thomas oder was immer wir denn nennen. Ich bin froh, dass der da war. Denn es gibt Augenzeugen, es gibt Ohrenzeugen und es gibt Berührungszeugen. Er war ein Berührungszeuge. Bin ich froh, dass er da war. Wenn wir den nicht gehabt hätten, nur Augenzeugen, die nur sehen und hören, aber der wollte mal was angreifen. Er wollte mal feststellen. Er wollte mal seine Hand da reinlegen. Und Jesus hat ihm das gewährt, weil es viele Menschen gibt, wie der Thomas, zu denen auch ich gehöre, ganz fragenlos, die den letzten Beweis haben wollen. Weil, nicht weil wir unbedingt ungläubig sein wollen, aber weil wir schon so viel gehört haben, was nicht gestimmt haben und nicht noch weiter verführt werden wollen. So, nichts wird außer Acht gelassen. Ich glaube, das Ziel dieser Einzelheiten ist, den Glauben an Gottes Wort, an Gottes Propheten und an Gottes Macht zu stärken. Gott will uns den Glauben stärken. Wir sind alle im Glauben schwach, aber er möchte uns den Glauben aufrichten und möchte uns wirklich wissen lassen, darauf könnt ihr bauen. Ich wohne nicht in Schwäbisch Hall, aber darauf, auf diese Steine können wir bauen. Auf diese Einzelheiten, auf diese Verlässlichkeit seines Wortes können wir trauen. Deswegen bedeutet dies, dass wir ihm vertrauen dürfen. Und wer ihm vertrauen darf, darf sich unter seinen Schutz stellen. Er ist der Einzige, der unser Schutz ist. Der Wirkliche, der unser Schutz ist. Die Winde blasen doch von allen Richtungen her. Und deswegen müssen wir ein festes Fundament unter uns haben. Gott hat die Zukunft in der Hand, weil er die Gegenwart führt und die Vergangenheit mitbestimmt hat. Deswegen sind Gegenwart und Zukunft ihm bekannt und er macht sie uns bekannt durch seine Weissagungen. So lässt er uns durch seine Knechte, die Männer Gottes, seine Propheten, die Gegenwart wissen, verstehen und teilt uns mit, was die Zukunft mit sich bringt, sodass wir uns schon jetzt ausrichten dürfen auf die Zukunft hin. In der Bibel wird die Zukunft von der Vergangenheit her bestimmt. Die Vergangenheit, nicht nach einem Kausalverfahren, sondern die Vergangenheit wurde von Gott bestimmt und diese von Gott bestimmte Vergangenheit prägt die Zukunft mit, die auch Gott wieder mitbestimmt. Ein nächster Punkt ist, dass die zeitliche Erfüllung der Prophezeiungen klar macht, dass Gott nicht nur die naheliegende Zukunft weiß, sondern dass er auch die weit entfernte Zukunft weiß und die entfernteste Zukunft ebenso in seinen Händen hält. Wer weiß als nur der wahre Gott, wie er 700 Jahre später mit dem gleichen Namen geboren wird und genau das tut, was er tun will. Wer weiß das? Das weiß nur er. Das gibt's nicht.